wir haben tolle Möglichkeit, jeden Tag ein paar Stunden in der Natur und in wunderschönen Landschaft zu verbringen, zu wandern. Wir haben ein ganz kleines Land, aber so vielfältig, dass einmal würde es nicht reichen. Ja, ehrlich.
Georgien, Entdeckungswanderungen im Kaukasus mit Nino. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer und Leiter von Weltweit Wandern. Heute nehme ich dich mit in ein Land, das zwischen Europa und Asien liegt, Georgien. Ein Land, wo die Mythologie sagt, dass Zeus den Titanen Prometheus an den Felsen des mächtigen Kaukasus kettete. Und die Geschichte, die mir noch viel lieber ist, ist, dass man erzählt, dass Gott die ganze Erde verteilt hat und dann war alles weg und dann kamen die Georgier. Sie hatten wieder mal in die Nacht hinein gefeiert und kamen wankend an und sagen, wir wollen auch noch ein Stück Land. Und Gott sagt, puh, alles weg. Okay, ich gebe euch das, was ich eigentlich für mich vorbehalten habe, also das schönste Land. Das ist eine schöne Geschichte und ich glaube, ein guter Einstieg für Nino, meinen heutigen Gast. Wir sind direkt eine Live-Schaltung nach Tbilisi, nach Tiflis. Dort sitzt die Nino. Herzlich willkommen, Nino. Magst du dich bitte vorstellen?
Hallo Christian, ich grüße dich ganz herzlich.
Hallo.
Schön wieder dich hören, von dir was zu hören. Und danke vielmals für die Einladung. Das ist wirklich eine große Ehre für mich.
Ja, wie bist du zum Wanderguide? Du bist ja einer unserer beliebtesten Guides. Wie bist du dazu zu deinem Beruf gekommen? Erzähl ein bisschen was, bitte.
Sehr gerne, klar. So, ich heiße Nino. Ich bin 37 Jahre alt. Im Germanistik habe ich hier in der Hauptstadt von Georgien, Tbilisi, studiert und gleich danach habe ich in Deutschland, in Bayern, meine Sprachkenntnisse vertieft, verbessert und da habe ich auch gearbeitet, ganzes Jahr. Als ich zurück war, habe ich als Dolmetscherin gearbeitet, als Lehrerin auch gearbeitet, aber ich hatte solch ein Gefühl, dass etwas gefehlt hat. Es war damals nicht das, was ich mich so mit voller Begeisterung gemacht habe, also etwas fehlte. Und ganz plötzlich, zufällig in meinem Leben, ist die Managerin-Lela aufgetaucht und mich überzeugt und dazu gebracht. Nach der intensiven Schulung bei uns im Büro und im ganzen Land habe ich endlich gesagt, das ist meins.
Wow, wann war das?
Ja. Das war im 2018. Und ich befürchte, dass es beruflich ziemlich lange so dauern wird.
Ja, das hoffen wir auch, weil du bist unheimlich beliebt bei unseren Gästen, möchte ich schon sagen. Ja, war schön, war schön. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie ist so ein typischer Tag einer, du lebst in Tbilisi, oder? In Tiflis, in der Hauptstadt.
Ja, ich lebe in Tbilisi. Ganz normal, ziemlich früh wach geworden, um 7. Für mich, für Georgien ist es ziemlich früh, ja? Laut Legende, die wir das Land bekommen haben, das ist ziemlich früh für uns. Genau, gefrühstückt, Kaffee getrunken, mit der U-Bahn gefahren und für diese Meeting, für Podcast mit Lela und etwa ein paar Tipps, eher von Lela ein paar Tipps bekommen, von ihr auch. Und ja, wir sind soweit.
Jetzt sind wir da und gehört haben wir schon, ihr habt eine U-Bahn, die tun wir sogar bei den Touren besichtigen, weil die so schön ist. Da gibt es ein paar so richtig schöne Stationen. Wir fahren da mit unseren Gästen ein paar Stationen bei der Tbilisi-Stadtbesichtigung manchmal.
Genau, das mache ich auch sehr gerne. Ich biete auch das meiner Gäste an. Und ja, die sind völlig begeistert auch damit. Ein paar Stationen machen wir auch weiter.
Ja, ist schon
Total
eine Attraktion.
unterschiedlich, ja, weil die
Genau.
U-Bahn gibt es bei uns seit 1967, also seit der
Lang.
Sowjetunion. Aber klar, ein paar neue Stationen haben wir auch. Einigen sind ziemlich so antik, also alt, die anderen sind modern, also ganz neu, wie Tbilisi, ein Mischmasch. Und das finden die Gäste sehr interessant.
Über das werden wir gleich reden, über deine großartige, eine meiner Lieblingsstädte. Aber zuerst wollte ich noch reden. Wir haben uns ja gut kennengelernt, weil du bei uns in Österreich zu Besuch warst, auf unserer Guide Academy. Was hast du da für einen Eindruck? Wir machen das ja regelmäßig, dass wir Guides aus der ganzen Welt in Österreich oder in anderen Ländern zusammenbringen und dann wird diskutiert, geschult, Austausch. Was hast du da für Erinnerungen? Ich habe jetzt einmal die Fotos angeschaut von den Erste-Hilfe- und Rettungssachen. Da bist du ganz eingewickelt worden, oder? In so eine Rettungsdecke und
Ganz
getragen.
genau, das
Genau.
muss ich sagen. Genau, meine Rettungsmission war sehr erfolgreich. Ich habe mich wohl gefühlt, als die mich hochgeschleppt haben. Ja,
Du warst das
da war
Opfer,
ich jetzt
quasi.
genau, ich war verletzt etwa. Ja, so unartiges Kind. So, du kennst mich schon sehr gut, ja? Ja, und ich bin immer ehrlich, also vor diesem Akademie, vor dieser Schulung, habe ich gedacht, was kann ich da noch Neues lernen?
lernen, ja.
Aber ein großes Aber. Es war einer von der besten Schulungen, was ich hier gemacht habe. Theorie. Praktik, also mit unseren Alpinisten, Karten lesen, mit Kompass orientieren, First Aid Hilfe, also Erste Hilfe, ja, ganz besonders, oder Wolken lesen, das war auch schön. Genau. Und klar, ganz besonders die Guides aus anderen Ländern und dieser Austausch.
Ja, ich habe sie aber oft bis spät in die Nacht Georgien und die anderen können ja auch feiern, nicht nur
Ja,
Georgien. Ich habe dann lange zusammengesetzt und viel weltweiten
genau.
Austausch. Ich finde, das finde
Ja,
ich immer den schönen Part so, also
ja.
so dieses Miteinander.
Ich auch. Und das ist so erfreulich, dass wir immer noch in Kontakt bleiben. Klar, nicht mit allem jetzt, klar, weil in unserem Alltagsleben ist das ein bisschen schwierig. Also, aber mit ein paar Freunden, kann ich so sagen, so
Ja.
erwähnen, bin ich immer noch im Kontakt. Das ist
Das
wirklich
ist so schön, weil
sehr
das ist schon so eine Mission von meiner Firma, dass wir Menschen zusammenbringen. Und wenn selbst bei
Genau.
unseren Wanderguides aus der ganzen Welt dann ein Familiengefühl entsteht, das ist wunderschön.
Ja.
Super. Jetzt springen wir wieder zurück und nehmen unsere Hörerinnen so ein bisschen mit. Wo liegt denn dieses Georgien? Ich habe schon gesagt, so am Rand von Europa und Asien. Oft diskutiert man, ist Georgien Europa, liegt es in Asien? Ich glaube so halb-halb. Wo liegt es denn überhaupt?
So, geografisch ist das eurasische Platte. Und ja, genau, kulturell auch, also halb-halb, 50-50, Europa und Asien auch.
Und
So,
das macht so spannend dort bei
ganz
euch, ja.
genau, deswegen ist Georgien so vielfältig,
Ja, und
kann
wo
ich
liegt's?
sagen.
Was sind eure
Nicht nur,
Nachbarn?
genau, zwischen Kaspischen und Schwarzem Meer im Norden ist unser Nachbarland Russland, im Süden Armenien, im Südosten Aserbaidschan und Südwesten Türkei. Die
Okay.
Türkei. Was es um die Fläche angeht,
Genau, wie groß?
69,7 Quadratkilometer, Einwohneranzahl 3,7 Millionen. Und in Tbilisi in der Hauptstadt 1,1 Millionen Menschen ungefähr.
Ja, und dann erzähl uns ein bisschen so nur, also jetzt, wir machen keine Geschichtsstunde, aber so, wie kann man es einordnen? Ihr seid ein christliches Land, also neben Armenien seid ihr, glaube ich, stolz, dass ihr so die ältesten christlichen Staaten sind, oder, die es auf der Welt gibt.
Ja, wir gehören zu den ältesten christlichen Ländern, nach Armenien und Äthiopien. Georgien wurde christianisiert, circa 326/27, dank heilige Nino, die Frau.
Deine Namenspatronin?
Ganz genau.
Ja, okay.
Ganz genau. Ein wirklich uraltes christliches
Land. Ja. Und wie ging es dann weiter? Da sind ja ziemlich viele Eroberer und Völker von den Osmanen bis alle möglichen dabei euch durchgezogen, oder?
Es war ziemlich schwierig.
Ja.
Erst im 7. Jahrhundert unter Anfang 7. Jahrhundert unter byzantischer Herrschaft gefallen. Gleich danach kamen die Araber und die sind ziemlich lange bei uns geblieben, bis Anfang 12. Jahrhundert, bevor der König David der Erbauer das ganze Land von den Arabern befreit hat. Danach, nach Reihenfolge, die Mongolen, die Türken und die Perser, die Persen Ende 18. Jahrhundert.
Ja. Also alle, die vom Osten losgezogen sind auf Eroberungszüge, waren ziemlich schnell in Georgien. Wir in Österreich haben wir die Türken und die Mongolen nur so am Rande mitbekommen, aber bei euch sind natürlich alle drüber geschwappt, oder? Und durchgezogen, haben erobert. Ihr seid so nahe am Osten, als christliches Land. Und wie ging es dann weiter?
Die russische Zaren. Und unter Pfoten von den zaristischen Russland sind wir gefallen, sozusagen. Und wir sind zum ersten Mal 1918 unabhängig geworden. Ist leider nicht so lange gedauert. Und durch Rote Armee nach 3 Jahren, 1921, sind wir eben ein Teil von der Sowjetunion geworden. 70 Jahre lang ist es bei uns gedauert und 91 wieder unabhängig geworden.
Und unabhängig heißt eine demokratische Republik, oder wie ist das jetzt organisiert bei
ein
euch?
Ein demokratisches Land, kann ich sagen. Klar, am Anfang war das nicht so ganz einfach. Es ist ein paar Jahre gedauert, aber trotzdem, wir waren
so das war, also ich weiß, man sagt, also wir wollen jetzt nicht so lang reden, aber in all diesen alten Sowjetrepubliken war es quasi ganz schwierig, die Wende, oder? Also dieser Umbruch.
Genau, also so traurige Geschichten will ich jetzt nicht erzählen, aber als ich als ich klein war und wenn ich daran erinnere, wie schwierig damals war, klar, als Kinder haben wir damals das nicht so gefühlt, aber auch für unsere Eltern, wie schwierig das war. Wir hatten keinen Strom, kein Gas, keine Heizung, nichts einfach, Und es war ganz, ganz schwierig. Dann geschah Rosenrevolution im 2003 und der damalige Präsident hat unser Land in der ganzen Welt präsentiert, sozusagen. Und damals war das Leben etwa locker. Und seitdem versuchen wir, ein Teil von Europa zu werden.
Also ich kann schon sagen, mein Bild so als Besucher war schon das, also ich war dann später dort, vor einigen Jahren, und das war so ein Land, das wirklich so im Aufbruch ist. Viele junge Leute, viele gut ausgebildete Leute, eine Energie, die da war, so eine sehr positive Stimmung. Straßen sind gebaut worden nach Svanetien, über das wir sicher reden, und irrsinnig viel so moderne Gebäude sind damals entstanden. Also eure Regierung hat so ein Fabile gehabt für moderne, super Zeitgeistarchitektur, oder? Also es war so ein großes Bild einer modernen Nation, die jetzt in die Zukunft geht. Das war für mich sehr beeindruckend.
Ja, finde ich auch. Und das dauert auch immer noch, Gott sei Dank. Und
Ja.
wir hoffen klar auf Bestes.
Ja, Hoffnung ist eh so ein Stichwort. Wir wollen da jetzt nicht lang drüber reden, aber momentan sind schon wieder kritische Zeiten. Du hast gesagt, das macht dich ein bisschen besorgt. Oft Kunden sagen, aber wir haben viele Gruppen, die gut durch Georgien reisen, oder? Wie ist es momentan?
Ja, sehr viel. Also ich habe ziemlich viel gearbeitet, dieses Jahr auch.
Ja.
Beschweren kann ich nicht. Es ist so eine besondere Situation, kann ich sagen. Es wird versucht, Demokratie etwas einzuschränken. Also die Demos werden schon seit einem Jahr auf der Hauptstraße Rustaveli stattgefunden, aber ziemlich friedlich. Also
Ja,
wirklich nicht gefährlich. Und wir hoffen, ja, wir sind voller mit Hoffnung. Und zum Schluss für unsere Gäste ist es sicher zu reisen.
Das ist wichtig. Ja, gehen wir gleich quasi in die Hauptstadt hinein, in das Tbilisi, wo ich gleich spoilern muss. Also für mich ist es eine der faszinierendsten Städte. Wenn ich dort bin, sage ich immer die schönste Stadt, weil ich so, ich mache da immer Forschungsspaziergänge in die alten Höfe. Das ist ja bei uns in Graz oder in anderen Städten auch oft toll, wenn man so ein bisschen in Höfe reingeht oder auch in Marrakesch. Aber bei euch ist das echt besonders, weil da sind so große Balkone hinten, belebte Innenhöfe, oft so ein bisschen schon sehr morbide, dann wieder sehr schön renovierte und vor allem diese Vielfältigkeit von persischen Bädern bis ganz moderne Calatrava-Zeitgeistarchitektur. Erzähl ein bisschen was von deiner Stadt.
Ja, klar. Das macht unser Land und unsere Hauptstadt, in dem Fall reden wir auch über Tbilisi, faszinierend, denke ich. Nicht nur du, sondern ich auch. Während der Saison, ohne meine Gäste und nach der Saison mit meinen Freunden und ganz besonders mit meinem Sohn, er ist 10 geworden, schlemmen wir in Tbilisi, in der Altstadt. Also sehr, sehr oft. Genau, wegen dieser Hinterhofe, wegen dieser schönen, typischen zweistöckigen Häuser mit wunderschönen Holzbalkonen mit tollen Ausschnitten von Blumen, von Sonnen und so weiter. Das ist sehr interessant, wirklich.
Ja, Tbilisi ist ja auf verschiedenen Hügeln gebaut. Das ist ja auch ganz toll. Da kann man mit einer Seilbahn rauffahren oder auch hinaufgehen. Also ich habe immer wieder so Blicke von oben, dann von manchen Häusern sieht man auch hinauf auf die hohen Berge. Man kann sogar tatsächlich, glaube ich, den Kasbek über 5000 Meter sehen. Ja. Also das ist schon eine tolle Lage. Ein Fluss unten, wirklich tolle Parks. Also wirklich eine gute Lebensqualität in deiner Stadt.
Ja, kann ich auch nur zustimmen. Tbilisi hat wirklich tolle Lage. Von drei Seiten, Felsen, Berge umgeben und auf der vierten Seite fließt der Hauptfluss Kvarim. Liegt ca. 450 Meter hoch über das Meeresspiegel. Hier kann man wirklich sehr gut bummeln, Zeit verbringen mit der Seilbahn bis zum Tasminda Museumpark fahren und Blick auf die Stadt werfen. Und letzte Woche habe ich auch Kasbek von dort am Riesenrad gesehen. Das mache ich auch sehr oft.
Ja, ist voll schön. Jetzt im Herbst ist wahrscheinlich klareres Licht, oder wie bei uns.
So bunt. Ja, wirklich wunderschön. Kann man auch von am Tasminda Park auch tolle Wanderung in einem Wald bis nach Schildkrötensee machen. Ja, diese Stadt kann wirklich für jeder was zum Anbieten.
Ja, viele Facetten. Was mich so verblüfft hat, ist, dass man dann auf eurer, wie heißt die Prachtstraße da,
die Rustavelli-Straße, die
Rustavelli-Straße, plötzlich ist man wie in Paris oder da war ja dieser Ölboom in Aserbaidschan und mit diesem Ölboom ist dann auch Tiflis so reich geworden. Und dort hat man dann europäische Architekten geholt und die Jahrhundertwende und da stehen riesige Gründerzeitbauten und Paläste und öffentliche Gebäude. Da fühlt man sich sehr in eine europäische Hauptstadt versetzt. Das ist wirklich cool. Und dann wieder geht man ins türkische Bad oder hat so orientalische Höfe. Also innerhalb von 10 Minuten kann man die Kontinente überschreiten. Das ist echt super bei euch. Mhm. Ja, den Kasbek haben wir jetzt immer gesprochen, den sieht man. Vielleicht vorher noch so eine Geschichte. Das war, also viel ist ja noch so alt und schon sehr baufällig. Also richtig so, ich würde fast sagen, nahe am Zusammenbrechen. Und trotzdem wohnen da ganz viele Leute in diesen Häusern, in diesen großen, ehemals so reichen Häusern, diesen Stadtvillen. Und da sind wir dann einmal so mit meiner Tochter, war ich vor 2 Jahren, waren wir ja gemeinsam unterwegs mit dir, sind wir so herumgeschaut und haben so reingeschaut, war so ein kleines Schild, Souvenirs. Und da sind wir in so eine uralte, fast so Bürgerpalast hinein, knorrende Holztreppen. Und da saß dann so ein 70-jähriger, langhaariger Künstler mit seinem weißen Mantel und hat so mit Acrylfarben Kühlschrankmagneten bemalt und hat so eine Ausstellung gehabt. Der Balkon war mit Sicht auf den Kasbek, hat uns dann einen Kaffee angeboten. Das war so richtig eine Zeitreise in so eine Zauberwelt. Das war wirklich cool. Aber wir reisen zum Kasbek.
Solche Begegnungen finde ich auch faszinierend in Tbilisi.
Ja, voll
seine
so.
Seine Kunst zeigen können. Ja.
Ja, Künstler oder halt auch so wie so Zauberwelten eigentlich so in diesen alten Häusern noch, die man so sieht. Springen wir rauf zum Kasbek. Der liegt ja, wenn man gleich von eurer Hauptstadt Tiflis in den Norden hinauffährt, da gibt es ja einige Sachen zu sehen noch hinauf. Dann kommt man an der Grenze zu Russland, zu eigentlich eurem Haupt, nicht der höchste, aber der bekannteste Berg. 5054 Meter hoch.
5054 Meter hoch ist Rasbegi drittgrößte, höchste, aber schönste für mich.
Ja, ist ein toller Berg. Ja, und allein die Reise dorthin ist toll, oder? Da gibt es ja einige Stationen.
Ja, klar. Unterwegs können wir eine UNESCO-Stadt, die alte Hauptstadt von Georgien, Zreta, sehen, die Ananuri-Festung aus mittleren Jahrhunderten auch anschauen und ein paar sehenswerte Baudenkmäler auch. Und klar, Highlight im Norden, fast an der Grenze, an der russischen Grenze, ist das kleine Dorf Stephansminder und so kugelförmige, kugelrunde, eher am Gipfel Rasbek.
Ja, und dort kann man ganz viel wandern, oder? Da gibt es ja diese, wie heißt diese Kapelle? Ist Stephansminder, oder? Die Kirche.
In Stephansminder, diese Kirche ist namens Gergeti, nach dem Dorf wurde benannt, aber kirchlich ist das Dreifaltigkeitskirche. 14. Jahrhundert gebaut.
Und dort gibt es schöne Wanderwege, wo man herumwandern kann.
Wir starten direkt im Dorf Gergeti unsere Wanderung und durch Nationalpark, Rasbeki Nationalpark, können wir wunderschöne Natur und Landschaft genießen und zum Schluss nach der Wanderung als Belohnung wolkenfreie Kasbek dann sehen. Das ist das beliebteste Fotomotiv, nicht nur für unsere Gäste, sondern selbst für uns, für die Einheimischen.
Ja, nein, das ist ja wirklich so ein Ort. Du hast da diese uralte Kirche und dahinter dann der Gletscher. Also das ist schon super. Grüne Hügel. Also das ist schon eine super Landschaft für Fotos natürlich, aber zum Fotografieren und der ganze Weg dorthin. Ne? Wir waren dann gemeinsam unterwegs und dann hast du oder ein anderer von unseren Guides gesagt, ja, in dieses Tal da kann man hinaufwandern und dort geht es nach Duschetien hinüber. Also ja. Da gibt es ganz, ganz viele Wandermöglichkeiten von dort ausgehend.
Klar, von dort aus gibt es sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel weiter noch Richtung Norden Russland, zu den Beletiva-Serfällen, zu den Chauchebi-Berg-Kette, bis auf 3-2 können wir wandern gehen, wunderschöne Tal, Torusso-Tal ist auch bezaubernd, wirklich. Können wir die Dolomiten auch im schönen Wetter sehen. Ja, dieser Ort kann uns wirklich vieles anbieten, ganz besonders für Naturliebhaber ist das beliebt. Die sind sogar überfordert dort.
So schön ist.
Wunderschöne Blumenwiesen, ja. Yeah.
Was meinst du mit Dolomiten?
Die Felsengebirge, wenn wir eher Richtung Torusso-Tal wandern, die Felsengebirge. Also das ist so Ablauf von Gipfel Krasbeki.
Ah, okay. Ja. Wir waren ja vor 2 Jahren dann mit einem Bergführer auf dem Gipfel vom Krasbeck und das war dann schon so ein besonderes Abenteuer. Oben gibt es ja so eine alte Kaserne, eine Meteostation mit einem, sagen wir mal, legendären WC-Anlagen. Ich rede jetzt nicht mehr drüber, aber du weißt, was ich meine. Also sehr einfach und sehr geruchsintensiv, wenn die Sonne scheint hat. Aber weiter. Und dann sind wir eben drauf und das ist natürlich jetzt nichts zum Wandern. Man muss Gletscherausrüstung haben, es ist sehr steil. Wir sind mit Pickel und Steigeisen. Es war so ein bisschen ein Papa-Tochter-Abenteuer, aber es ist natürlich cool gewesen, dann oben zu Sonnenaufgang auf diesem 5000er zu stehen. So haben wir uns irgendwie gemeinsam gewünscht.
Klar, aber ich glaube dir das. Habe ich dann die Fotos von dir bekommen. Ja, ihr seid mit Dide, mit dem Alpinist unterwegs gewesen. Genau. Und ja, du kennst ja besser. Ja, ich konnte leider eben damals nicht mit euch machen. Nicht mitmachen, aber das habe ich vor. Wie du mit deinem Kind gemacht hast. Die
genau, machst du das auch mit deinem Kind.
Ja, genau. Mein Sohn Ilja ist auch verliebt in Krasbeki. Und er will die Gipfelbesteigung unbedingt mit mir machen. Also ich muss nicht lange fit bleiben.
Und ein paar Tipps
von dir würde ich sehr gerne anhören. Ja.
Na, schön. Aber wie gesagt, man muss ja nicht draufsteigen, das ist natürlich was Schönes, aber also allein der Berg, wie er ausschaut, gibt es ja zahlreiche Fotos mit der Gergeti-Kirche. Wunderschön.
Ja.
Aber lass uns nicht so lang dort bicken bleiben. Es gibt ja noch so viele andere schöne Regionen. Eigentlich so, jetzt muss ich aufpassen mit Lieblingsregionen. Die Lieblingsstadt habe ich schon ein bisschen vergeben mit eurer Hauptstadt. Aber die Lieblingsregion zumindest in Georgien. Und ich muss sagen, damals, wie ich dort das erste Mal dort war, mir ist die Kinnlade offen geblieben, ist sicher Swanetien. Das liegt so nur für unsere Hörerinnen, wenn man jetzt von unten schaut, so links oben, also quasi im Westen, im Nordwesten von Georgien, quasi am Kaukasus-Hauptkamm. Allein hinkommen ist schon abenteuerlich.
Stimmt, das stimmt. Und kein Wunder, dass deine Lieblingsregion ist in Georgien, meins auch, beziehungsweise ursprünglich komme ich aus Swanetien auch. Da fühle ich mich wie eine Prinzessin. Swanetien ist wirklich was Besonderes. Ja, ich habe manchmal solch ein Gefühl während der Wanderungen, dass ich am Pfad des großen Kaukasus laufe, wandere. Ja. Selbst der Weg, also die Straße, also ziemlich lange, war die Swanetien unzugänglich, selbst für die Georgier. Und es gilt als geschlossener Raum sozusagen in Georgien. Und unberührt, kann ich sagen. Und desto interessanter und schöner, dass es nicht so massiv betoniert ist, meine ich, und dass das Alte, ganz besonders die Wehrtürme, eher zum Sehen gibt.
Ja, diese vielen, vielen, wie viele Türme gibt es dort? Mir kommt vor Hunderte, zumindest viele Dutzend. So alte Türme, für was waren die eigentlich gut?
Sehr, wozu? Sehr, sehr viele alte Wehrtürme.
Ja. Wozu waren die?
Zum Ersten sollten die Wehrtürme Schutz gegen Naturkatastrophen sein. Man könnte früher nicht überall die Türme einbauen und erst danach klar gegen Feinde. Wie gesagt, Swanetien war ziemlich lange unzugänglich und es heißt, das einzige Invasor, würde ich sagen, sind damals die Russen gewesen. Weil als wir ein Teil von der Sowjetunion geworden sind, ziemlich später, nach 40 Jahren, würde es denen gelungen, Swanetien aufzunehmen, sozusagen.
Ah, die haben sich 40 Jahre gewährt. Noch gewehrt. Wow.
Genau.
Wow. Ja. Okay.
Ja, und das heißt auch, dass während vielen Jahrhunderten, während drohenden Angriffen, das Schatz auch nach Swanetien gebracht wurde. Fast jeder Turm war ein Schatzkammer, kann ich sagen. Und daher aus klar, das historische und ethnografisches Museum Mestia ist empfehlenswert, klar. Und wir machen das jedes Mal, wenn wir in Mestia sind.
Nur so für unsere Zuhörerinnen, das sind wirklich so ganz schlanke Steintürme, ein bisschen so wie in der Toskana San Gimignano kennt man vielleicht jetzt in Europa, so Wehrtürme, aber wirklich Dutzende und dahinter, anders wie in der Toskana, weiße Gletscherberge. Also das ist wirklich so, ich habe da so echt ein Foto von Swanetien in meinem Büro, wo ich immer hinschaue, wenn ich nachdenke und da reise ich quasi dann eigentlich jeden Tag ein paar Mal dorthin, weil das so schön ist, also wirklich. Und wie gesagt, so wie du sagst, die Leute sind widerständig, weil man ist ja überhaupt nicht hingekommen vor einigen Jahrzehnten, oder? Nur über irgendwelche Pfade in die Berge. Jetzt, wie ich letztes Mal dort war, haben sie eben diese moderne, schöne Straße raufgebaut. Jetzt ist leichter hinzukommen. Aber
ganz
lange
genau.
War es so abgeschieden. Und das merkt man, glaube ich, man kann es sagen, bei dir, bei euren Leuten. Wie heißen die? Bei den Swanen. Oder?
Das Ganze klar hat die Charakter von Swanen geprägt. Ja? Die sind gefürchtet für seine Kampfbereitschaft und die gelten als im Verteidiger, wirklich Bodyguard sozusagen, während der Angriffe in dem Restland. Und die Verteidiger von den Königinnen und Königen waren meistens die Swanen.
Ja, und in Swanetien kann man wunderschön wandern, oder? Da gibt es ja, wir machen da eine 5-tägige Wanderung. Kannst du das erzählen?
Ja, sehr gerne, klar. Diese wunderschöne 5-tägige Wanderung, die ich und die Gäste bezaubernd wirklich finden, ist eine von der besten Möglichkeiten, was wir dort machen können. Wir haben eine tolle Möglichkeit, jeden Tag ein paar Stunden in der Natur und in wunderschönen Landschaft zu verbringen, durch Blumenwiesen, Rhododendronfelder im Laufen bis auf 3000 wandern und zum Schluss als Belohnung dann 360 gerade Panoramabild dann bekommen. Wir können Doppelgipfel-Usper sehen, höchster Berg von Großen Kaukasus auf unserer Seite, Schara 5201 und ganze Pfad wirklich von dem Großen Kaukasus. Wir überqueren die Bächlein und wenn das Flussniveau wirklich hoch ist, dann müssen wir unbedingt über Pferd. Und ja. Das finde ich attraktivste eigentlich.
Pferdetaxi mit dem Fluss.
Ja, genau. Pferdetaxi mieten.
Ja. Und übernachten tut man wo?
Übernachten tun wir in jeder Unterkunft, also zum ersten in Mestia, in Familienhäuser. Das bevorzugt hier weltweit Wandern. Das ist tolle Unterstützung für die Einheimischen. Zwar es dort 4-Sterne-Hotels und 3-Sterne-Hotels auch gibt's. Und jede Unterkunft ist so unterschiedlich sozusagen. Klar gibt es da neue Häuser. Das hat das Tourismus gebracht in der Region. Aber einfache Unterkunft. Manchmal mehr Bettzimmer. Aber wir haben meistens einige eigene Toilette und Dusche. Zelten müssen wir nicht. Wir haben heißes Wasser, tolles Essen von der Familie.
Ja, auf den Wanderungen gibt es gar keine Hotels in den kleinen Ortschaften. Das ist in der Hauptstadt.
Das ist aber nur in Mestia.
In dieser fünftägigen Wanderung gibt es ja quasi diese kleinen Häuser, weil das sind ja ganz kleine Dörfer.
Ja, ganz kleine Dörfer mit circa 12 oder 13 Familien, höchstens kann ich sagen. Eigentlich solche Dörfer waren die letzten Jahre nur im Winter bewohnt. Ja. Und jetzt ziehen die Leute wieder während der Saison und die können uns einfache, aber wirklich tolle und schöne Unterkünfte anbieten, ein klar kleine Cafés, wie eine Hütte. Das ist eher eine Hütte. Genau. Aber kann man toll nach der Wanderung mit Bier toll entspannen.
Vielleicht reden wir ein bisschen über das Essen. Weil ich kann mich erinnern, wir haben da so einen Kochkurs gehabt, wo wir so Teigtaschen gemeinsam gemacht haben. Macht ihr das immer wieder mit den Gruppen, oder?
Wir machen das, klar. Ja. Immer diese gefüllte Teigtaschen mit Hackfleisch, die toll gewürzt ist, die heißt Chingalis. Die werden nicht gedämpft, sondern ins Wasser gekocht. Das ist so eher, ich kann sagen, dass diese Spezialität Chingalis die Hirten entdeckt haben.
Warum?
Weil du weißt ja, wir waren gemeinsam in Tuschetien, auch darüber werden wir auch reden, glaube ich. Die verbringen wirklich Monate in Gebirgen. Ja, und die brauchen die Flüssigkeit, also die Suppe mindestens. Fleisch haben die immer dabei und Brot auch. Ja, und diese wunderschöne Naturlandschaft und alles hat das Ganze die Hirten inspiriert und sie haben die Chingalis dann gemacht. Also innen drin ist die Flüssigkeit, also mit dem Wasser wird das verdunstet. Gehackte Fleisch hatten die immer dabei, wie gesagt, und Mehl auf den Pferden in Säckel, immer mussten die dabei haben. Je nach der Region, klar, ist es unterschiedlich. In Tuschetien zum Beispiel nur mit Schaffleisch wird es gemacht. Zahlreiche Küche haben wir, ziemlich vielfältige Küche haben wir, kann ich sagen. Kann ich zusätzlich auch die Khachapuri, dieser Käseteig, oder erwähnen, oder die Auberginen gefüllt mit Walnusspaste. Die Gäste werden abhängig immer davon nach der Reise.
Ja, ich
kann ich sagen, auch für die Vegetarier ist das ein Paradies, kann ich sagen.
Auch, warum?
Ja, wir haben eher immer frische, nicht nur Fleisch zum Anbieten, sondern Gemüse auch, Gemüsegerichte auch, die doll gewürzt sind, wie gesagt, die Auberginen und Eintopfen mit verschiedenen Füllungen auch.
Ja, also das Essen ist legendär. Auch Granatapfelsaft und Walnusspaste. Also allein diese Zutaten sind großartig bei euch. Mm.
Ja, wir haben wirklich ziemlich viele Gewürze. Ganz besonders kann ich auch so svanetisches Gewürzsalz erwähnen. Auch das haben ja, wir ja auch frisch auf dem Salat und in der Suppe auch verkostet damals.
Ja, und zum Feiern gehört ein gutes Essen. Und natürlich ein guter
Wein.
Obwohl die Region werden wir dann ein bisschen später bereisen im Südosten. Aber der gute Wein ist natürlich legendär. Der Saparavi schmeckt mir einfach so gut. Aber es gibt einfach so viele Sorten, weil ist nicht Georgien die irgendwie das Land des Weines, wo der herkommt? Oder einer der ältesten Weinanbaugebiete?
Unser Land würde als Wiege des Weines anerkannt worden. Genau. Als Ursprungsland gilt Georgien. Und diese Tradition in der Weinanforen, in der Tonanforen, diese Weingefäße, die Quevris heißen, gibt schon über 8000 Jahre. Wow, ich trinke auch sehr gerne Saperavi. insgesamt gibt es bei uns 525 Rebsorten und nur aus 62 werden Weine produziert. Wir haben wirklich sehr viele Weinsorten. Und von den Weißweinen beliebteste und älteste Rebsorte ist Arcazitelli auch. Und ist auch wirklich legendär, sehr lecker.
Ja, also es gibt echt so viele Sorten, von denen ich überhaupt noch nie gehört habe. Also spannend auszuprobieren, super gut schmeckend. Und dieser Amphorenwein, ich möchte es ein bisschen erklären, das wird so, das ist ganz spannend, das wird so im Boden, das ist ein unterirdischer Wein. Also nicht, also schon im Weinkeller produziert, aber da ist noch einmal eine Amphore, glaube ich, im Boden eingegraben und die wird dann versiegelt. Das ist eine Naturgärung, oder? Kann man sich vorstellen.
Ja, diese Weinanforen aus Ton wird in die Erde gelassen und ragt bis zum Hals. Genau, und ganzer Gärungsprozess ist unterirdisch, kann ich auch wirklich nur zustimmen. Und dieser besondere Ton gibt unsere Weine auch diese außergewöhnliche, starke, intensive Geruch und Geschmack auch. Klar. Sehr viele, also wir besuchen sehr oft die verschiedenen Weinkeller mit unseren Gästen und in der Zwischenzeit bin ich auch fast Sommelier geworden. Ja, es ist so, wir sind dieses Jahr mit unseren Gästen in der Nähe von Gori, in einer von der größten und beliebtesten und besten, kann ich sagen, Chateau Mochrani gewesen. Und da könnten wir uns leisten, dieser Prozess, der ganze Prozess zu sehen. Wir waren sogar in dem Laboratorium und wir haben erfahren, dass sehr viele alte, authentische Rebsorten wieder angebaut wird. Und super. Ein paar davon sind Schafgabito zum Beispiel, Schavimt Evani, wahrscheinlich sagt dir nichts, aber versprochen, letztes Mal werden wir das gemeinsam verkosten. Ja, das ist soweit und wir sind sehr zufrieden, also damit diese Tradition nicht verloren geht und das Alte auch wieder auftaucht.
Dass man es ein bisschen einordnet, also wir waren jetzt quasi, wir verlassen jetzt Venetien über die Gaumenfreuden und sind jetzt quasi ins Weinbaugebiet gereist, gedanklich, und das ist ganz im Südosten, kann man sagen, oder? Also Georgien hat ja so ganz im Norden sozusagen die Nordkette, die Innsbruckerinnen kennen, weil wissen, von was ich rede, dort bei euch ist es der große Kaukasus, der da im Norden so ganz hoch aufragt, und im Süden ist es sehr fruchtbar, auch wärmer, und da wächst eben viel Gemüse, dieses herrliche Obst und Gemüse für eure tollen Gerichte und eben der tolle Wein. Und dort kann man natürlich tolle Touren machen und auch herumspazieren und genießen.
Ja, das stimmt. Das ist die größte Region des Landes namens Cachetien.
Cachetien, genau.
Cachetien, genau. Als Weinregion anerkannt. Die meisten Rebsorten wachsen in Cachetien. Wir waren damals auch in Tel Aviv, denke ich.
Und in Nacht verbracht, glaube ich.
Ganz genau. Haben wir auch da was gesehen und verkostet, stimmt.
Dann waren wir bei so einem coolen Weinbauern, der so alte Sorten, der hat so designte oder so mit Fahrradfahrer-Etiketten, oder war das? Haben wir besucht. Kannst du noch erinnern?
Das war doch in der Nähe von Zinnendalefürstenhaus, denke ich. Georg Hortelaschwili, so eine kleine Weingüte. Genau, stimmt, weil sein Sohn eben Fahrradfahrer. Fahrradfahrer, jetzt stimmt. Genau, der hat beziehungsweise auch eine neue, eine alte Traubensorte entdeckt, sozusagen. Und dieses Jahr habe ich schon verkostet. Noch kein Wein, also noch nicht gegoren, fertig gegoren, aber selbst Trauben, stimmt. Ja, solche Weingüter bevorzugen wir. Das ist nachhaltig auch. Und ich denke, in großen Weingütern es ist klar nicht möglich, in solchen Tongefäßen Tonnen von Wein aufzubewahren. Klar. Und beide Familien bei solchen Winzer, die nach der alten georgischen Tradition in der Tonanforen Weine produzieren, das schmeckt am besten.
Ja, das war herrlich bei dem. Das kenn ich. So ganz privat bei dem zu Hause quasi.
Ja,
das war schön.
Genau. Ja.
Bevor wir dann noch zu weiteren Regionen gehen zum Wein, kehrt noch ein bisschen das Thema Gastfreundschaft. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich war da, der Soso, dein Kollege, einer von unseren anderen tollen Guides, der hat mich dann einmal mitgeschleppt zu einer Hochzeit, durfte ich teilhaben. Und da habe ich eben gemerkt, diese Trinksprüche, das ist ja wirklich was ganz was Besonderes. Also es gibt immer so einen, wie heißt dieser Tischführer?
Zeremonienmeister heißt Tamata.
Tamata, genau.
Tamata, genau.
Was macht der?
Ja, so, du warst bei einem Fest dabei, ja?
Ja, genau.
Und du hast selbst gesehen, wie wir feiern können. Diese Tradition insgesamt, also das ist das Essen und Trinken heißt Supra bei uns. Und wichtigste Person, gleich je nach dem Fest ist das Geburtstagskind oder frisch geeignetes Hochzeitspaar und so weiter und so fort, ist der Tamada. Das ist ein üblicher Beruf, der nicht bezahlt wird. Das ist Beleidigung. Ist Zeremonienmeister Tamada. Das ist der Anführer des Festes. Zuerst sagt der Tamada Trinksprüche nach Reihenfolge, allerwichtigste, auf Frieden, Freiheit und Gott. Und danach, je nach dem Fest, die erste drei Gläser muss er austrinken, aber nachher muss er schauen, wie das der Gästen geht. Also ob alles in Ordnung ist, damit keine Streite gibt.
Also der ist verantwortlich für die Stimmung ein bisschen.
Genau, für die Stimmung, genau. Und wenn ein Tamada einen Tanz vorzeigen kann oder ein Gedicht vorlesen kann, dann gilt er einer von der besten Tamadas. Und das ist immer noch so bei uns in jedem Dorf. Ja. Gibt es für die Trauung dann ein Tamada und für solche Feiertage wie Hochzeit und so weiter. Das ist alles auf einmal, ist wirklich schöner Erlebnis.
Ja, ja, na, diese Traditionen so ein bisschen zu spüren, das ist ja das Schöne am Reisen, wenn man so ein bisschen mit euch, weil du eben von dort bist, dann reist man mit dir herum und dann gibt es immer wieder spontan so ein paar Einblicke. Ja. Das schätze ich so beim Reisen. Das war ja wunderschön, vor 2 Jahren mit dir unterwegs zu sein. Wir sind ja dann, um jetzt weiter zu reisen in Gedanken, so nur, dass man sich so vorstellt, Georgien, so länglich gezogen, oben der Kaukasus, unten dann im Südosten das die Weingegend, dort sind wir durchgefahren und sind dann in die entlegenste Region von Georgien ganz im Osten gefahren hinauf. Und eine wilde Straße hinauf geht dann nach Tuschetien, oder? Dort waren wir da unterwegs.
Ganz genau. Ja. Das war auch für mich eine tolle Erfahrung und Erlebnis, kann ich auch sagen, mit euch, mit dir, mit Laura und ein paar einheimische Leute, die mit uns diese wunderschöne Reise gemacht haben, inklusive der Fahrer, allerwichtigste, denke ich, wegen dieser Straße. Und unser Guide, E.M. Givi, der 10 Jahre lang als Hirte gearbeitet sozusagen hat. Daher aus kannte er so gut die Wege in Tuschetien. Das war wirklich sehr spannend, dass wir das Ganze gemeinsam geplant hatten. Wie während der Schulung Karten lesen von dir wieder gelernt. Ehrlich zu sein, ich habe das immer noch in meiner Praktik, kann ich mich besser orientieren, zwar nicht jede Wanderwege hier in Georgien schon mit geschlossenen Augen machen kann, aber trotzdem solche Erfindungen, das mag ich auch. Genau, selbst die Fahrt ist abenteuerlich. Ja? Dieses Jahr war ich nochmal, es war wieder so idyllisch, es war so mystisch und wenn die Gäste, die zum zweiten Mal bei uns sind und fragen, nach den Tuschetien fragen, welche ist besser, Tuschetien oder Svanetien? Also die beiden sind Highlights, kann ich sagen. Ich liebe Svanetien. Aber Tuschetien ist was anderes, wirklich Perle des Kaukasus, kann ich sagen. Ja, das ist wirklich also was anderes.
Nur so für unsere Hörerinnen, so wieder Wehrtürme, alte Dörfer, fast noch ein bisschen kleiner und urwüchsiger, oder? Diese Wehrtörfer dort, sehr entlegen. Man fährt eben über den Abano-Pass 2927 Meter und gibt sie da. Daji heißt sie oben noch, diese junge Frau mit dem Kaffee.
Genau, ja.
Ja, oben.
Und sie ist immer noch da.
Ja, sie war nett. Ja.
Genau, sie war sehr nett. Wir hatten auch das Mittagessen bei ihrer Familie, bei der Großmutter im Darijan. Das war wirklich toll. So, wegen dieser Straße, der ziemlich lange, monatelang gesperrt ist, ist Saison auch so begrenzt. Ab Juni bis fast Ende September, bis 20. September würde ich sagen. Aber die Anzahl von der Gästen ist zunehmend. Die letzten Jahre, was ich dort gesehen habe, so viele neue Häuser, Gästehäuser, entweder renoviert oder neu gebaut aus Schieferstein, wie mir in Omalo, wo wir waren, auch. Die Türme, die Wehrtürme, ja, du hast recht, die sind etwa kleiner und eher pyramidenförmig. Ja, klar, je nach der Region, je nach der Landschaft, Sitte und Gebräuche sind die etwas anders ausgebaut. Aber anders und besonders schön auch. Und die Häuser Omalo ist auch wirklich mit diesen Holzbalkonen, die du auch so gerne magst, ich auch, ist wirklich eine von der schönsten, neben Dartlo und Kualo auch. Da sind wir auch überall gewandert, eigentlich überall. Ja.
Ja, und diese Blumenwiesen. Und das war dann echt cool, wie dann unser Guide dann meiner Tochter seinen Kranz geflochten hat. So, das haben wir noch heute, das Foto. Aber riesige Bergblumenwiesen. Ja. Also so, so schöne Blumen, unglaublich. Diese grünen Blumen und auch dort wieder die Türme von diesen alten mittelalterlichen Dörfern und dann hinten die weißen Berge. Also das ist schon Georgien, oder? So im Norden, so Gletscherberge, Almen, schöne. Also Wandern ist eigentlich jetzt nicht gefährlich oder wild, sondern man wandert über so sanfte Hügel und hat dann aber immer diese tollen Bergpanoramen. Das ist das, also für mich ist das das Attraktive, dieses gemütliche Wandern mit so schönen Blicken auf hohe Berge.
Stimmt, und ich würde zusätzlich sagen, in Ruhe. weil es ist nicht so eher touristisch und beliebt von den Touristen, wie zum Beispiel Svanetien. Weil unterwegs, wenn wir in Svanetien wandern, treffen wir uns 15 Gruppen unterwegs. In Ruhe. Wir haben Rhododendron-Felder auch doch damals erlebt. Ja, ich habe auch ein paar Fotos, denke ich. Ja, genau. Stimmt.
Ja, voll schön. Na,
dieser aufragende Berge, das ist wirklich hervorragend.
Ja. Und was man noch, also das ist, möchte ich jetzt nicht verheimlichen, eine unserer Touren, die man hat, ist ja dann von Tuschetien dann hinüber Richtung Kasbek zu gehen. Also da gibt es eine Trekkingtour, da gibt's dann, hören dann die Straßen komplett auf und da kann man dann so mehrere Tage, das ist dann mit Zelt, quasi so eine Abenteuertour machen. Das machen wir auch schon seit ein paar Jahren mit dem Soso hauptsächlich,
das
oder?
Das macht ja Reizen. Mit dem Soso, genau, mit dem Soso. Und einmal muss ich das auch machen. Ich zelte nicht so gerne, aber ich werde das unbedingt einmal machen.
Ja, wir haben ihn ja getroffen damals, wie wir dort waren. Kannst du dich erinnern?
Wir haben Soso zufällig in dem letzten Dorf von Tuschetien getroffen und diese Freude, was ich in euren Augen gesehen habe, kann ich nicht vergessen, wirklich. Das war wirklich ein tolles Treffen.
Alles haben wir noch nicht. Ich glaube, jetzt waren wir quasi links oben, wir waren gerade links oben in Svanetien, wir waren gerade oben beim Kasbek, wir waren jetzt rechts oben, also ich sage jetzt im Nordosten in Tuschetien, wir waren in der Weinregion Kachetien. Was gibt es denn noch in Georgien? Da gibt es ja so eine moderne Jugendstil-Badestadt, oder? So ganz modern am Meer.
An dem Schwarzen Meer, die Hauptstadt der Region Adjarien, die Batumi meinst du wahrscheinlich, genau, ja? Mit ziemlich großer Stadt, beziehungsweise zweitgrößte Stadt geworden von Georgien. Aber da haben wir auch eine tolle Mischung, was wir so gerne, was es uns so gerne gefällt. Ja, die Altstadt Batumi ist wunderbar. Die alten Häuser ab Anfang 19. Jahrhundert bis zur heutigen Zeit können wir dort anschauen. Und wunderschöner Strand, klar. Aber wie unsere Gäste an dem Sandstrand gewohnt sind, sozusagen, was meistens in Europa gibt, bei uns ist es Kies. Aber sehr sauber, wunderschöner Boulevard haben wir in Batumi. Dort kann man Fahrräder ausmieten und kilometerlang in Ruhe Fahrrad fahren. Zum Beispiel, wir können mit der Seilbahn auch bis zu einem Berg fahren und tolle Panorama aufs Meer genießen. Da gibt es auch ein paar attraktive Möglichkeiten im Angebot, die nationale Tanzspiele, die Gesänge und so weiter und so fort. Das ist wirklich empfehlenswert.
Ja, das nehme ich mir als nächstes mal vor. Dort war ich noch nicht. Ich habe jetzt Fotos gesehen, das hat so super modern ausgeschaut, ein Teil von dort, so mit so Leucht, so ganz moderne Gebäude und so mit Neonrot und Grün am Abend vor allem, muss da irgendwie so eine Ausgehmeile geben, die ganz, ganz beleuchtet ist. So ein bisschen Las Vegas am Schwarzen Meer, so ein bisschen, weil irgendeine Fotos genau. gesehen, oder?
Ja. Ganz genau, so wie das. Oder als kleine Dubai-Event sozusagen.
Ja, ein bisschen, ja, genau. Schwarz, Hochhäuser, ja. So Glas, ganz, ganz. Ja. Also das hat Georgien schon auch, diese ganz moderne Architektur, auch in Tiflis, diese moderne Brücke von einem Star-Architekten über den Fluss.
Genau, die Friedensbrücke meinst du. Genau, ja, genau. Ja, das ist auch wirklich toll. Ja, sehr vieles wurde in dieser Stadt investiert und daher aus ja, haben wir diesen neuen Namen sozusagen von Batumi. In jeder Hinsicht, also für jeder Besucher ist die Batumi attraktiv, finde ich, auch dieser Alphabet-Turm beleuchtet und so weiter und so fort.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir unsere Runde geschlossen. Was möchtest du Gästen auf den Weg geben, zu kommen? Ich glaube, man muss sowieso mehrmals nach Georgien kommen. Es hat so viel zu bieten, dass sich bei einer Reise gar nicht alles ausgeht, oder?
Es ist so, wir haben ein ganz kleines Land, aber so vielfältig, dass einmal würde es nicht reichen. Ja, genau, ja. Ehrlich. Ja, gibt es wirklich vieles zum Sehen. Wir haben fast nur über Drittel gesprochen jetzt. Tuschetien, Weinregion Kachetien, Svanetien von Kasbek, die Hauptstadt Tbilisi, Batumi auch. Ja, das ist nur ein Drittel. Ja, also zum Beispiel zusätzlich riesiger botanischer Garten in Batumi. Jeder Kontinent in 23 Abteilungen sozusagen ist dargestellt. Von mir aus wäre es nicht fair, jetzt als Guide, nur als Guide meine ich, meine Lieblingsregion zu erwähnen, aber jede Region, jede Stadt hat wirklich was Schönes, was Vielfältiges zum Anbieten. Und generell die Feste zum Beispiel, dieses tolle Treffen mit den Hirten oder dort an der Hochzeit, solche Begegnungen, er macht unser Land so lebendig, kann ich sagen. Also von der Charakter auch sind wir eher offen, kann ich sagen.
Ja, vor allem vielleicht ein bisschen noch über unser Team. Das ist so beeindruckend für mich, weil ihr so ein wirklich tolles Team seid, auch in Richtung Nachhaltigkeit und Ausbildung, da passiert ja viel. Also euer Chef ist da immer offen für neue Sachen. Die Lela, von der wir am Anfang gesprochen haben, die ich ja auch schon seit über 10 Jahren kenne, quasi die ganzen Reisen vor Ort auch ein bisschen im Hintergrund managt für uns. Das ist ja quasi eine coole Truppe da. Die war ja auch schon bei unseren Partner-Academies. Wir sind da so verbunden und ihr seid echt ein cooles lokales Team.
Ja, kann ich auch so sagen. Der Alexander, ja genau. Also über die Nachhaltigkeit, was ist so weltweit, also zurzeit so wichtig ist, spielt auch bei uns in unserer Agentur sehr große Rolle. Und letztes Jahr sind wir auch Partner von Travel Life geworden. Das freut uns so sehr.
Super, so wie wir, ja.
Ja, genau, das ist für uns sehr wichtig. Wirklich ein tolles Team. Bis auf 20 deutschsprachigen Guides haben wir. Und zum Beispiel morgen haben wir auch noch einen Treffen. Also es ist nicht so bei uns, wenn der Saison vorbei ist, dann ist alles vorbei im Büro und so weiter. Wir machen dauernd die Schulungen, ist das im Büro oder gehen wir aus in verschiedenen Regionen, also mit Übernachtungen und so weiter. Und die geben uns wirklich Möglichkeit, weiterzuentwickeln. Das ist klar sehr gut für die Agentur. Über die Nachhaltigkeit, zum Beispiel dieses Jahr haben wir auch ihren Säckel bekommen, um das Wasser zu filtern. Wir verwenden das auch sehr oft. Daher aus vermeiden wir eher Müll, Plastik. Jause haben die Gäste immer dabei und diese Checkliste finde ich ganz besonders toll von dir, also von www.familie, ja. Kann ich sagen.
Das ist uns ganz wichtig mit den Wasserfiltern, dass man nicht so viel Plastik dann vor Ort verursacht.
Ganz genau. Ja, das ist sehr wichtig für uns und sehr, sehr viele Details,
kann ich sagen. Ja, wirklich. Super, danke, danke auch für deine Arbeit und auch für deine ganzen Kollegen. Der Gaga war ja letztes Mal dein Kollege beim Guide-Training. Die Lela ist regelmäßig zu Gast. Also dieser intensive Austausch, dass wir da miteinander quasi einen Weg gehen in Richtung mehr Nachhaltigkeit, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, liebe Nino, jetzt sind wir ordentlich eine Runde durch Georgien gereist, in Gedanken mit unseren Gesprächen. Vielen, vielen Dank, dass du da unser Gast warst. Magst du noch zum Schluss was sagen?
Ja, klar. Lieber Christian, ich bin auch sehr dankbar für die Einladung und für diesen Podcast. Und ich würde sagen, dass wir uns auf Gäste freuen werden und unser Land wieder zeigen können und herzlich willkommen in Georgien.
Voll schön, schöne Abschlussworte. Danke, dass du mein Gast warst.
Danke dir auch vielmals weiterhin. Viel Erfolg und alles Gute für www.familie und für dich.
Danke. Ja, danke, danke, liebe Hörerin, lieber Hörer. Danke fürs Dabeisein bis jetzt. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte eine gute Bewertung auf deiner Plattform, teile den Podcast oder abonniere ihn, um keine Folge zu verpassen. Mir taugt irrsinnig ein Austausch, wenn Feedbacks kommen oder Anregungen für neue Folgen. Das alles kannst du mir auf der podcast@weltweitwandern.com schreiben. Ich verspreche, ich beantworte jede Anfrage persönlich. Auf unserer Webseite unter weltweitwandern.com findest du nicht nur unsere Georgienreisen, sondern auch einige Artikel zum Land und Leuten und auch mein kostenloses E-Book mit vielen, vielen Tipps rund ums Wandern. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis hoffentlich beim nächsten Mal. Dein Christian Lade von Weltweit Wandern.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.